weil ich im Moment dabei bin, zum Lernen ein bisschen einfacher predigen. Und das fängt manchmal schon beim Titel an. Auf euren Blättern steht, glaube ich, fasziniert oder Faszination Berufung. Und ich habe das jetzt umgeschrieben in das Glück, berufen zu sein. Wir lesen einen Text dazu, der nachher auch gerade auf der Folie kommt. Er findet sich im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel und ist nur ein Vers, der Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der Manager war. Er hat gar nicht so weit von euch entfernt, seine Heimat. Manager bei der MAN Turbo, das ist ein grosser Hersteller von Energieturbinen, Gasturbinen für Kern- und Wärmekraftwerke. Er hat in seiner Karriere sehr, sehr viel erreicht. Er hat Reisen können machen an Standorte auf der ganzen Welt. Er hat Kraftwerke mitgeholfen bauen, wo man hat können davor stehen und nachher schauen, wie es fertig aussieht. Er hat Teams gehabt, die ihm unterstanden sind und wo er ein geachteter Chef war. Eine hohe Stellung und ein spannender Job. Doch eines Tages ist er nach Nepal gereist und hat einen Freund besucht, den er schon lange kennt hat. Der Freund hat dort in Nepal ein Kinderhilfswerk aufgebaut. Und plötzlich ist der ganze Werdegang und der berufliche Weg von dem Mann im anderen Licht erschienen. Für ihn persönlich. Die Arbeit von seinem Freund dort in Nepal hat eine Sehnsucht geweckt in ihm. Und die Sehnsucht hat angefangen, sein ganzes Leben umkrempeln. Was ist eigentlich mein Sinn im Leben? Was ist meine Berufung, die Gott mir gibt? Gibt es auch für mich so etwas, wo ich am Schluss darauf zurückschauen kann und sagen, das ist gut. Das hat Gott gemacht. Über mehrere Stationen von seiner weiteren Geschichte. Übrigens kann man die Geschichte nachlesen auf der Webseite www.jesus.ch. Es ist Geschichte von John Koch von Uster. Seine Laufbahn hat sich seit dem Erlebnis in Nepal verändert. Über verschiedene Stationen in seinem Leben, wo er auf Gott gelost hat und sich eine Auszeit genommen hat, hat sich etwas ganz Neues ergeben. Heute setzt er seine Gaben und sein Leitungstalent in einem ganz speziellen Umfeld ein. Nicht mehr bei einem grossen Turbinenhersteller, sondern bei einzelnen Menschen, die in grossen Schwierigkeiten manchmal stecken und auf ihrem Lebensweg und auf ihrem Berufsweg vor allem nicht weiterkommen. Er beratet Menschen im beruflichen Umfeld, in kritischen Lebensphasen, bei Arbeitslosigkeit, bei Veränderungen. Und er tut das mit der festen Überzeugung, die Gott ihm gezeigt hat und in seiner eigenen Geschichte ihn hat durchleben lassen. Dass jeder Mensch von Gott eine Berufung hat und ein Potenzial, das sich entfalten soll. Ganz egal, wo er ist. Und Gott hat einige Denkmuster bei ihm selber verändert, bis er dorthin gekommen ist, dass er gesagt hat, in meinem Beruf, mit meinen Gaben, bin ich berufen von Gott. Und das muss nicht heissen, dass ich Pastor bin. Er ist nachher auch in ein Theologiestudium, hat es noch nachgeholt, aber er arbeitet nicht als Pastor. Mir hat die Geschichte vom John Koch fasziniert, weil es auch wieder etwas zeigt über Berufung. Mit dieser Predigt habe ich letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde angefangen, dass wir uns Gedanken machen über Berufung. Und wir haben eine Situation, wo wir das nötig haben. Wir haben einen Haufen Jugendliche. Ihr habt einen Haufen Kinder, habe ich gesehen. Und die sind auch mal bei uns so Kinder gewesen, die Jugendlichen. Und wir sehen, jeder in der Gemeinde muss können seinen Platz finden. Und das ist nicht überall und in jedem Fall eine Bibelschule und ein Pastor werden. Auch das haben wir dürfen erleben, zum Glück. Aber es ist nicht in jedem Fall so. Und was ist mit all den anderen, wenn sie 16 sind oder wenn sie 51 sind und sich fragen, was ist mit meinem Leben? Oder wenn sie pensioniert werden und sich fragen, was mache ich jetzt noch? Es ist ganz, ganz eine aktuelle Frage. Die Frage nach der Berufung. Ich habe diesen Text gefunden und plötzlich hat der Text angefangen zu mir reden. Über etwas, das ganz grundlegend in der Berufung ist. Es ist kein typischer Berufungstext. Wenn man jetzt suchen würde, würde man sicher noch bessere finden. Aber ich habe in diesem Text eine Beobachtung gemacht, wo ich an den Anfang dieser Serie stellen wollte. Gottes Berufung meint, dass er mit uns etwas neu anfängt. Immer. Gottes Berufung meint, dass er mit uns neu startet. Und zwar meistens in jedem Moment, wo wir das fragen. Das heisst nicht, dass alles vorher falsch war. Aber das heisst immer, dass Gott wieder neu etwas hat in der Berufung. So sagt der Satz, alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Wenn man das ganz von hinten aufzäumt, dann findet man am Ende die Berufung. Und wenn man dann früher geht, dann findet man Stationen, wo vor der Berufung schon da sind. Man kommt etwas über von Gott. Und wir kommen es über, weil wir ihn kennen. Und dann ist die Folge davon die Berufung. Das scheint jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Die Bibel hat sehr, sehr viele Beispiele zum Erklären, was mit dem Satz gemeint ist, mit dieser Reihenfolge. Dass Gott eine Berufung hat und dass er uns im Voraus mit allem beschenkt, damit wir die Berufung finden. Ich möchte die Geschichte zurückrollen bis zu der ersten Berufung, die so bewusst in der Bibel beschrieben steht. Und das ist die Geschichte vom Abraham. Noch nicht der Abraham, weil er nachher genannt ist worden, sondern die Geschichte vom Abraham. So steht sie im ersten Mosebuch. Seine Geschichte fängt mit Gott an. Ganz erstaunlich. Die Familie von Abraham ist ausgezogen aus unbekannten Gründen von Ur in Chaldea und sie haben das Ziel gehabt, Kanaan. Das war das Ziel vom Vater von Abraham, dem Terach. Und so sind sie weitergezogen in eine nächste Stadt, das war Haran, nicht weit weg von Ur. Noch nicht in Kanaan. Und dort ist der Terach, der Visionär der Familie, gestorben. Die Bibel berichtet uns, dass noch in der Zeit zwischen Ur und Haran Gott zum Abraham geredet hat, zum Sohn vom Terach. Er ist einfach mitgezogen mit seinem Vater. Und Gott hat zum Abraham wörtlich gesagt, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Eine klare Berufung, etwas zu machen. Familie hat in dieser Zeit Kultur gehabt. Es war nichts wichtiger als der Familienclan. Alles Vertrauen von einem Menschen hat sich auf die Familie bezogen, auf den Zusammenhalt in der Familie. Und darum ist auch der Abraham mit seinen Verwandten, mit dem Lot, mit seinem Cousin, mit seiner damaligen Frau, der Sarah, mitgezogen, wo der Terach gesagt hat, jetzt gehen wir ins Land Kanaan. Das war gar keine Frage, die ganze Familie kommt mit. Und jetzt plötzlich redet Gott zum Abraham. Er fängt an, mit dem Abraham einen Weg zu gehen. Im Alten Testament wird sichtbar, dass Gott mit dieser Berufung ein grosses Ziel hatte. Er hat den Abraham ausgewählt, um einmal ein Stammvater zu werden, einerseits von einem grossen Volk, vom Volk Israel, andererseits aber noch von etwas viel Größerem, nämlich ein Stammvater von allen, die glauben. Und jetzt, wenn wir jetzt die Berufung von Abraham uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde, dann finden wir in dieser kurzen Berufung, die so gar nicht geistlich tönt. Das ist ja nur ein Transport, das ist ja nur ein Weg, das ist ja nur ein Umzug. Und plötzlich finden wir dort drin etwas ganz, ganz Wesentliches. Abraham hat eigentlich eine Berufung bekommen, zum Gott zu vertrauen. Das war seine eigentliche Berufung. Vielleicht hätte man die Orte auswechseln, vielleicht hätte man sagen, das muss nicht von Chaldea nach Kanaan gehen, sondern von Kanaan nach Ägypten. Aber es war einfach so. Das Wesentlichste ist aber der Satz, den ich dir zeigen werde. Der Abraham hat keine Sicherheit gehabt, nur die Einladung von Gott. Kein Weg, keine Landkarte. Keine genaue Vorstellung, was in dem Kanaan wird passieren, was sein Auftrag wird sein. Da ist nur Gott, der sagt, ich bin und ich zeige dir den Weg. Und dann kommt die knisternde Frage, wird der Abraham vertrauen? Wird er das machen? Ich habe so einen Moment in meinem persönlichen Leben erlebt und ich bin dann zwischen 14 und 16 gewesen. Und alle, die jetzt auch so alt sind, oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, ich weiss nicht, die sind vielleicht alle noch im Kindergottesdienst jetzt. Aber das hat in einer Zeit von meinem Leben angefangen, wo ich noch überhaupt nicht nachgedacht habe über mein Leben. Es hat mich etwas an Abraham-Geschichte sehr, sehr erinnert an etwas, was ich erlebt habe. Es hat auch mit einem Umzug zu tun gehabt. Und es hat mit der Stimme von Gott zu tun gehabt. Ich bin aufgewachsen im Schwäbischen Hochstress. Das ist die Gegend nördlich von der Donau, zwischen der Schwäbischen Alb und der Donau. Das nennt man Hochstress. Zwischen Ulm und Ehingen. Ich bin 4 Jahre ins Gymnasium in Ehingen mit dem Bus jeden Tag in die Schule gegangen. Und in dieser Zeit ist reingefallen, dass Gott zu mir geredet hat, dass ich gemerkt habe, ich soll mein Leben mit ihm führen. Ich habe einen Abend erlebt, ich erzähle jetzt den nicht detailliert, aber ich habe einen Abend erlebt, wo ich gemerkt habe, Gott redet zu meinem Herz. Und ich wollte Antwort geben und ich konnte nachts nicht schlafen, ich bin aufgestanden. Ich habe meine Eltern geweckt und gesagt, ich weiss nicht recht, was ich machen muss. Aber ich merke, ich muss Gott Antwort geben. Und mein Vater hat gesagt, auf das warte ich schon lange. Komm, wir tun runterknüllen und dann sagst du das Gott. Und mehr braucht es nicht. Ab dem Moment habe ich gewusst, ich will mit Gott leben und Gott ist mit mir und ich habe das nie verloren. Und dann bin ich in die Schule gekommen und ich habe meine Kollegen gehabt, meine Stellung in meinem Kollegenkreis. Ich habe mir Mühe gegeben, um etwas zu gelten, wie jeder in diesem Alter. Und in dem neuen Gymnasium, wo ich gekommen bin, habe ich gleich mal im neuen Gebäudetrakt, das hat so einen Altbau gehabt, einen Neubau, und im neuen Gebäudetrakt hat es eine grosse Anzeigetafel gehabt mit Plakat, was in der Schule läuft. Und ich bin gleich mal dort darauf gestolpert, dass dort sich eine Bibelgruppe trifft. Und etwas in meinem Herz hat immer reagiert, als ich an diesem Plakat vorbeigelaufen bin. Wie so eine feine Stimme, dort gehörst du her. Das ist dein Platz. Aber ich war so beschäftigt, zum Schulkollegen, ich habe mir so viel los in der Pause, um mit den anderen lustig zu haben und um etwas zu gelten, dass ich nie gegangen bin in diesen 4 Jahren Gymnasium Ehingen. Und dann ist ein Umzug gekommen. Mit 15, als ich 15 geworden bin, sind meine Eltern umgezogen. Und ich habe, weil die Familie zusammengehört, einfach einwilligen, dass ich mitzügle. Ich bin an eine neue Schule gekommen, hatte keine Kollegen, keine Freunde. Es war alles ein bisschen anders gewesen. Aber etwas war genau gleich gewesen. Als ich in dem neuen Schulgebäude war, habe ich wieder eine Plakatwand entdeckt und wieder ein Plakat mit einem Bibelkreis. Und es ist wieder genau das Gleiche passiert mit meinem Herz, wo ich vorbeigelaufen bin. Und es war wieder eine Stimme, dort gehörst du her. Gott hat mir dann geholfen. Ich war ein scheuer Mensch. Und ich habe dann in dieser Zeit, als ich da so die Plakate angeschaut habe, plötzlich einen Freund entdeckt in meiner eigenen Klasse. Er ist auch neu in die Klasse gekommen. Der hat bei einem Ausflug, den wir gemacht haben, vor einem Brötchen essen gebetet. Und ich habe gemerkt, der ist angläubig. Und dann haben wir uns befreundet. Und irgendwann haben wir über das Plakat geredet. Und er hat gesagt, mir geht es eigentlich genau gleich. Ich bin noch nie dort gewesen, aber eigentlich wüsste ich, es wäre mein Platz dort. Und dann haben wir dann endlich abgemacht. Jetzt machen wir Nägel mit Köpf. Jetzt gehen wir beide dorthin. Ich weiss noch, wie wir das erste Mal dort miteinander gegangen sind. Durch den Moment, wo dort passiert ist, hat Gott mein Leben angefangen umkrempeln. Ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich mal ein Pastor werde. Ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich vor Leuten stehen und etwas reden könnte. Und ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich eine Verantwortung übernehmen könnte, die recht schwer ist. Ich habe immer lieber im Hintergrund geschafft. Und ich habe immer lieber etwas technisch tüftelt und habe gedacht, ich werde mal sicher Elektroniker oder vielleicht noch Musiker, das habe ich auch noch gerne gemacht. Aber die Zeit in diesem Schülerbibelkreis, wo ich seit dem ersten Mal gemerkt habe, das ist mein Platz. Und Gott hat in dem Schülerbibelkreis mich berufen. Durch andere Schüler. plötzlich sind 13er, so haben wir gesagt, das sind die im letzten Jahr, in Deutschland hat man 13 Jahre Matura, sind die auf mich zugekommen und auf den Markus, mein Freund, und haben gesagt, die sind gerade jetzt eingestiegen und wir merken, wir haben das Herz für Gott. Und wir werden nächstes Jahr nicht mehr sein an dieser Schule und wir müssen die Aufgabe von diesem Bibelkreis in andere Hände legen. Könnten ihr das sehen, um das weiterleiten? Zum Glück hat Gott mir einen Freund gegeben und wir haben dann auch den gefunden, wenn wir es zusammen machen können, dann machen müssen. Ich war dann die ganze Schulkarriere Leiter von diesem Schülerbibelkreis. Und habe so viel mit Gott erlebt. So viel. Und am Schluss von dieser Zeit hat Gott mich sogar den Beruf, ich soll ein Studium machen in der Theologie. Und ich soll Pfarrer werden. Ganz eine spezielle Geschichte. Wir haben einen Pfarrer eingeladen gehabt, der war schon lange pensioniert, 80 gewesen, hat immer noch Reisen gemacht und hat junge Leute wollen ermutigen und von Gott erzählen. Er war ein norddeutscher Haudegen gewesen. Manche kennen ihn vielleicht noch. Heinrich Kemner hat er geheißen. Hat Bücher geschrieben und hat eine Reha-Klinik oder Reha-Zentrum für Drogensüchtige geleitet. Und er hat bei uns eine Predigt gemacht im Schulgottesdienst. Haben wir viermal im Jahr dürfen machen. Und dann habe ich ihm nur die Tasche ins Auto getragen und dann hat er mit seinem Stock neben mir die Schritte gemacht. Und wo ich ihm die Tasche ins Auto geleitet habe, hat er sich einmal richtig abgestützt auf mich. Und dann sagt er, und du, willst du einmal Pfarrer? Und mehr hat er nicht gesagt. Und ich bin perplex gewesen, habe gar nichts gesagt. Und es ist mir so nachgegangen, dass ich Gott nicht mehr aufgehört habe zu fragen, was bedeutet das, dass der das zu mir sagt? Hat das etwas zu bedeuten für mich? Und ich habe dann Gott gebeten, dass mir eine Bestätigung gibt und die ist gekommen. Und so ist mein Weg vorgespurt gewesen. Und ich kann Elektronik und Musik immer noch machen. Aber als Hobby. Das ist ganz eine persönliche Berufungsgeschichte. Und ich weiss, es hat viele, die Ähnliches erlebt haben in ihrem Leben. Aber auch ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich das nicht gewusst habe. Wo ich nicht gewusst habe, was meine Berufung ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich frage immer noch, was ist meine Berufung? Denn es ändert sich immer wieder etwas im Leben. Und immer wieder gibt es noch eine feinere Frage, was ist meine Berufung? Jetzt in dem, wo ich Pastor bin. Jetzt in dem, wie es weitergeht. Jetzt bin ich auch 50. Was kommt jetzt? Aber etwas habe ich erlebt, dass es eine ganz tiefe Freude gibt, wenn Gott einem eine Berufung schenkt. Und dass sie so tief ist, dass man muss von Glück reden. Es gibt ja Freude und es gibt Glück. Das Glück ist eigentlich noch viel umfassender und tiefer und bleibt mehr als ein Moment von der Freude. Und das Glück ist sogar dann noch tragend, wenn einem gewisser Gegenwind ins Gesicht schlägt und man gleich ganz unten drin von diesem Glück erfüllt ist. Ich komme wieder zurück zu der Geschichte von Abraham. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte von Abraham nachempfinden können, in dem Moment, wo Gott sagt, komm, ich will dir den Weg zeigen. Und man hat nicht mehr. Man hat gar nicht mehr als nur das. Komm, ich will dir den Weg zeigen. Vielleicht spüren wir mit, dass der Abraham auch Unsicherheit und Angst und Abschied nehmen vom Vertrauten erlebt hat. Und wenn wir dann auf den Abraham schauen, dann muss etwas die Unsicherheit, die Angst und das Abschiednehmen vom Vertrauten überwunden haben. Und das Leben vom Abraham zeigt, dass er eine größere Freude gefunden hat, als all die Schmerzen im Zusammenhang können auf die Waage legen. So eine grosse Freude, dass Gott wirklich führt und ihn braucht, obwohl so vieles in seinem Leben nicht sichtbar war von diesen grossen Verheißungen. Er hat am Schluss von seinem Leben ein kleines Stückchen Land gekauft, wo später sein Leichnam ist beerdigt worden. Aber das war lange nicht Kanaan. Und er hat am Schluss von seinem Leben einen Sohn gehabt, wo er gewusst hat, das ist der Sohn, den Gott mir geschenkt hat. Der eine. Aber Gott hat ja von einem ganzen Volk geredet. Von Sand am Meer und von Sternen am Himmel, die man nicht zählen kann. Und all das hat er noch nicht gesehen. Aber der Abraham hat erlebt, wie Gott ihn führt. Und kein Moment die Berufung zurücknimmt. Und da stelle ich jetzt eigentlich die persönliche Frage an uns. Wie ist das mit dem Anfang von Gottes Stimme in unserem Leben? Es gibt den Anfang von Gottes Stimme das allererste Mal, wo wir ihn kennenlernen, so wie das da in dem Text steht. Also, das haben wir dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Niemand kann etwas von Gott erkennen und überkommen und eine Berufung finden, wenn er Gott noch gar nicht kennt. Das ist das Privileg von Menschen, wo Gott sich offenbart hat. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, ist das Thema der ganzen Bibel. Gott möchte sich zeigen, damit wir ihn kennenlernen. Und damit wir sagen, ich möchte dich kennenlernen. Du sollst Platz in meinem Leben haben. Wer das noch gar nie erlebt hat, dass Gott sich ihm persönlich zu erkennen gibt, das ist der Weg zum Glauben. Dann ist heute Morgen ein Zeitpunkt, wo das könnte der erste Moment sein. Man kann nicht bei Punkt B anfangen, wenn man nicht Gott schon kennengelernt hat. Wie lässt sich Gott kennenlernen? Ich bin damals 12, ich habe noch nicht so viel von Theologie verstanden. Ich habe nur verstanden, dass Gott mir ins Herz redet. Ich habe einen Satz mitgenommen von dem Abend, wo ich damals war. Und er hat gesagt, der Redner, Gott möchte auch zu dir reden. Und du wirst seine Stimme hören, wenn du zulässt. Und plötzlich, über all diese Worte, die ich dort gehört habe, habe ich gehört, dass Gott redet. Und niemand hat es mir erklären, warum das war. Aber ich habe es gewusst, Gott redet. Mehr braucht es nicht, um Gott kennenzulernen. Spüren, dass Gott zu uns redet. Und das kann auf x verschiedene Arten passieren. Durch eine Fernsehsendung, durch ein Gespräch mit jemandem, durch das Lebensreden in der Bibel, durch ein Gebet in der Not, durch einen Spaziergang im Wald. Gott hat so viele Möglichkeiten, uns ins Herz zu reden. Und wenn wir das hören, dann gibt es nur etwas. Antwort geben. Antwort geben, dass er uns sich mehr zeigen darf. Dann lernen wir ihn kennen. Das ist der Start. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wie führt Gott jetzt zu der Berufung? Unser Text da sagt, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Der Satz sagt, alles, was nötig ist, dass wir erkennen können, wo unser Weg durchgeht, wo unsere Berufung wird sein. Und da ist nicht nur von allgemeiner Berufung geredet. Manchmal lesen wir die Bibel so und denken, ja, das ist eine allgemeine Stelle. Da ist ja, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat, das ist etwas Allgemeines, zum Glauben rufen. Man kann das gar nicht anders leben als konkret, zum Glauben rufen. Weil Glauben ist etwas Konkretes. Glauben heisst, wenn Gott mir sagt, gang. Dann gehe ich. Und ich kann nicht gehen ohne einen Weg. Und ich kann nicht gehen ohne einen Ort. Und ich kann nicht gehen ohne einen Schritt zu machen, wo ich beteiligt bin. Glauben ist nicht Theorie. Glauben bedeutet, Gott redet konkret in eine Situation und sagt, geh in den Schülerbibelkreis. Mach das. Hilf dort mit. Ein paar Events. Vielleicht klingt das ein bisschen allzu klischeehaft. Das ist doch zu unklar, wenn Gott so berüft und nicht sagt ganz konkret, das ist es und das ist das Ziel. Könnt Gott nicht eine Nachricht vom Himmel schicken und sagen, du hast einen Traum oder siehst du dich in 20 Jahren? Und du kannst von dem Ziel, wo du dort siehst, nachher zurückschliessen, was muss ich jetzt machen, um dort hinzukommen? Oh, das könnte Gott sicher machen. Und vielleicht hat er in einzelnen Momenten das auch so gemacht. Die grosse Gefahr dabei ist, wenn wir so Gottes Ziel würden erfahren für unser Leben, was würden wir tun? Es wäre sehr einfach, dass wir nachher Schritte könnten gehen. Es wäre sehr einfach, dass wir könnten eine Strategie entwickeln, wie man einen Schritt weiterbringen und wie man könnte an ein Ziel kommen. Und wir bräuchten Gott in keiner Weise. Ist das nicht die grosse Gefahr? Gott verratet dem Abraham und er verratet mir und er verratet auch dir, nicht alle Schritte. Und das hat einen Grund. Gott will, dass wir vertrauen. Die grösste Berufung von Abraham war, dass er ein Vater von denen wird, die Gott vertrauen. Weil das ist, was zählt. Nur der Glaube an Gott, nur das Vertrauensverhältnis, das wird bestehen. Der Paulus sagt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, und die hängen eng zusammen. Der Glaube und die Liebe und Hoffnung lässt sich nicht trennen. Das wird bleiben. Alles andere wird vergehen. Die Wie wäre es denkbar, dass wir Gott von Herzen bestaunen und ihn anbeten, ohne dass wir merken, Gott hat uns schon beschenkt? Wie wäre es, wenn wir alles könnten aus eigener Kraft machen und nicht wüssten, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt? Würden wir nicht Liebe, wo Gott uns schenkt, gegen kalte Berechnung und Kalküle tauschen und Machbarkeit und menschliche Zielstrategien? Wäre das nicht ein furchtbar kalter und trauriger Tausch? Würden wir nicht in der Bahn von Vorbildern und von Tradition, wie man es halt so macht im Glauben, wenn man will Gott dienen, nur lauter leere Hülsen produzieren und nicht echt in unserem Herz brennen? Würde uns nicht die innere Freude fehlen, die es eben dann braucht, wenn es manchmal nicht drin geht? Es gibt in jeder Aufgabe Momente, wo man als Freudekiller erlebt, in jeder. Und der Abraham hat eine ziemliche Anzahl von denen gehabt, wer seine Geschichte kennt. Rückschläge, eigenes Versagen, Sachen, die nicht geklappt haben, Krieg, vertrieben werden, müssen flüchten. All das hat Abraham erlebt. Wenn Gott wichtiger wird als die Berufung, wenn Gott wichtiger ist als das Ziel, dann kann alles passieren und das Ziel und die Berufung kommt nicht ins Wanken. Wenn aber die Berufung wichtiger wird als Gott und die Berufung und das Ziel wichtiger ist als Gott, werden wir alles verlieren. Dann wird die Berufung zum Treiben sein, zu menschlichen Zielsetzungen. Dann müssen Menschen für unsere Bestätigung und unsere Freude sorgen. Dann müssen Umstände ständig angepasst werden, damit wir uns wohlfühlen. Und dann entsteht ein elender Kreislauf aus Krampf und Erwartung. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Vielleicht schon einen Teil in eurem Leben mal gespürt habt. So Momente, wo es wie schwierig wird. Ich komme zurück zu dieser Botschaft. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Ist das eine Botschaft für dich? Eine Botschaft, die mit dem Glück von der Berufung zu tun hat? Eine Botschaft von der Berufung, die vielleicht muss entdeckt werden oder neu präzisiert werden? Vielleicht kennen wir die Berufung eher als Wort, das so exklusiv verwendet wird, ja, für ganz besondere Leute, die dann so eine Lebensgeschichte können erzählen und im www.jesus.ch einen Bericht schreiben. Aber warum trifft das nicht für uns alle zu? Dieser Satz ist für alle. Alle haben den empfangen. Ich bin noch etwas schuldig. Ich habe jetzt immer von dieser Berufung geredet, aber noch nie vom Glück. Und wenn ihr den Text anschaut, fragt ihr euch vielleicht, wo steckt denn das Glück? Das Wort kommt ja gar nicht vor. Es ist interessant, und jetzt dürfen wir eine Übersetzungsvariante lesen. Ich habe ein Wort ersetzt durch eine Übersetzung, die die Menge und die Elberfelder Übersetzung, zwei sehr wortgetreue Übersetzungen, wählen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Gottseligkeit vor ihm nötig ist. Mich spricht die Übersetzungsvariante, und das ist sehr, sehr nah an dem, was das griechische Wort meint, sehr, sehr an. Ich bin schon mehrfach in meiner Bibel über das Wort selig gestolpert, nicht nur bei den Seligpreisungen, und habe mich gefragt, was meint das eigentlich? Selig in Gott sein heisst, sein Glück ganz tief in Gott wissen. Glücklich sein, weil das Leben, wo Gott mit uns geht, erfüllt ist von dem, was Gott macht und Gott sagt und Gott gibt. Es ist kein Klischee von Glück. Es heisst nicht immer, dass alles so geht, wie wir uns das mit Glücksbegriffen würden ausmalen. Es ist manchmal unbequem. Es ist nicht immer reich. Es ist sicher nicht ohne Mühe. Nicht das ist Glück, wo da gemeint ist mit der Gottseligkeit. Gottseligkeit meint, das Glück basiert in Gott. Das gründet in Gott und Gott ist wichtiger als alles, was in meinem Leben passiert. Und es ist wichtiger als alles, was ich tun kann. Und das ist die Haltung, die Gott möchte. Du Menschen können schaffen und seine Berufung in die Welt bringen, die diese Haltung haben. Und sagen, es ist alles viel weniger wichtig als das, was Gott durch mich und in mir tut. Und es geht immer wieder zu dem zurück, wo da am Anfang steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Da ist gar nichts die Rede von dem, was wir tun. Nur wie wir reagieren. Gottseligkeit heisst, wir bekommen einen Anteil an dem, was Gott ist, wie Gott ist. Ganz viele Stellen reden in der Bibel von dem Anteil haben. Wir werden seine Herrlichkeit miterleben. Wir werden geehrt werden durch sie, durch ihn. So wie wir ihn ehren, wird er uns am Schluss ehren. Das sind Aussagen, die sind gewaltig in der Bibel. Ich möchte schließen mit einer Frage. Wer von uns hat Sehnsucht, dass Gott ihm seine Berufung neu bestätigen oder neu zeigen oder überhaupt erst zeigen kann? Das, was Gott mit dem Leben vorhat, wo ein Leben adelt über alles und wo nur von Gott kommt, wer möchte das entdecken? Das ist Glück und Seligkeit. Und ich möchte gerne beten und einen stillen Moment uns gewähren, wo wir Gott, wenn wir schon können, eine Antwort geben können. Und wenn es noch nicht so weit ist, dass wir die Frage mitnehmen können. Vater im Himmel, durch das, was Jesus uns gebracht hat und was da der Apostel Petrus schreibt in der Zusammenfassung, erkennen wir, was du mit uns an Grossem vorhast. Du möchtest uns einbeziehen in einen Zweck, in ein Ziel. Ich beziehe in deine grossen Pläne, aber noch viel mehr in deine Liebe, in deine Nähe, ins Vertrauen und unerschütterlich gegründet sie in dir. Und Herr, wo uns das abhanden gekommen ist oder noch ganz fehlt, wo wir dich noch gar nicht kennen, Herr, dann möchtest du mit deinem Geist jetzt reden. Zu jedem das, was er braucht. Herr, ich danke dir, dass du heute redest, dass du ein Gott bist, der lebendig redet. In Leben. Und dass du kannst Plakate brauchen, Menschen brauchen, Nöte brauchen, Ereignisse und Zufriedenheit im Beruf. Dir ist nichts unmöglich. Um uns das Glück neu vor Augen zu führen und zu zeigen, was du für uns hast. Und Herr, so bitte ich dich, dass der Sonntag darf dem dienen, dass wir alle von dir mehr Klarheit sehen, was unser Punkt in diesem Leben ist, unser Platz, unsere Aufgabe. Aber noch viel mehr, wo wir dir vertrauen. In all dem. Amen.